Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Alle Menschen sollen gleichberechtigt, frei und sicher am gesellschaftlichen Leben teilhaben. So steht es im Grundgesetz, dessen 75. Geburtstag wir kommende Woche feiern. Aber Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche sowie queere Menschen sehen sich in Deutschland zunehmend Diskriminierung und sogar Gewalt ausgesetzt. Und mal eine Zahl dazu. In den vergangenen Jahren hat der kriminalpolizeiliche Meldedienst 16% mehr Fälle von Hasskriminalität gegen queere Menschen registriert. Unser Thema heute: zwischen Akzeptanz und Anfeindungen. Queeres Leben in Deutschland. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich sage herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Lebenszeit. Und in der wollen wir diskutieren: Wie kommt es zu dieser erhöhten Zahl an gemeldeten Übergriffen? Wie muss der Rechtsstaat darauf angemessen reagieren und wie diese Gesellschaft? Und wir möchten auch gern Ihre Erfahrungen dazu hören. Haben Sie selbst vielleicht Übergriffe erlebt? Was hat sich in den vergangenen Jahren getan in Sachen rechtlicher Gleichstellung zum Beispiel, aber auch bei der Akzeptanz? Wo sind noch Lücken und wo braucht es mehr Aufklärung? Melden Sie sich gerne unter der 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Rufnummer. Und beteiligen Sie sich oder Sie schreiben uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie uns Ihre Telefonnummer mit dazu schreiben, dann können wir Sie zurückrufen und Sie können Teil dieser Sendung sein.
Welcome to the show, let everybody know, and I'm playing the game, I'll break out of the chains, you better buckle up, I'll pour another cup, this is my poem, so drink it up, my friend.
ESC-Fans haben den Titel sicherlich erkannt. Beim Eurovision Song Contest hat Nemo aus der Schweiz gewonnen mit dem Titel The Code. Dann geht es um geschlechtliche Codes und Nemo arbeitet die eigene non-binäre Identifikation auf. Und dass der Pokal an Nemo gegangen ist in Malmö, zeugt auch davon, wie es um die Sichtbarkeit queerer Personen und ihrer Themen bestellt ist. Oder nicht? Das will ich unter anderem diskutieren heute am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit mit meinen Gästen in dieser Lebenszeit. Und mit dabei ist unter anderem Henny Engels. Schönen guten Morgen. Sie ist Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbands und auch im Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und sitzt in Berlin im Studio. Und Iris Hannig ist mit dabei. Sie arbeitet als Psycho- und Traumatherapeutin bei der Opferhilfe Hamburg und ist jetzt zu uns nach Köln gekommen. Herzlich willkommen hier im Studio.
Vielen Dank, guten Morgen.
Und mit dabei ist Marcel Rohrlack, der seine Erfahrungen mit Hasskriminalität öffentlich gemacht hatte und seitdem seine Stimme nutzt. Schönen guten Morgen nach Berlin, glaube ich auch.
Guten Morgen aus Berlin.
Was sagen Sie, Herr Rohrlack, schaffen solche Ereignisse wie der ESC und Menschen wie Nemo Sichtbarkeit für queere Menschen?
Auf jeden Fall. Das Entscheidende ist hier nicht nur Sichtbarkeit, sondern vor allem auch die Vielfalt und auch ein Verständnis zu entwickeln. Und wir haben aber gleichzeitig so eine Parallelität von Entwicklungen. Also wir haben einerseits Teile der Gesellschaft, die sich zunehmend radikalisieren, die bei denen Hass wächst, wo Hass auch instrumentalisiert wird. Und wir haben andererseits eine wahrscheinlich große Mehrheit von Menschen, die zunehmend die Vielfalt von queeren Identitäten erlebt und auch zunehmend akzeptiert und hier große Fortschritte macht. Also wir haben eine gewisse Dialektik da drin.
Mhm. Darüber werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch mal genauer zu sprechen kommen. Frau Engels, wie ist Ihre Einschätzung? Helfen solche Beiträge wie der ESC, um für das Thema zu sensibilisieren?
Ich glaube schon, dass solche Beiträge helfen, sichtbar zu machen. Aber ich teile die Position von Herrn Rohrlack. Ich glaube, dass es tatsächlich eine paradoxe Situation ist. Auf der einen Seite steigt die Akzeptanz queerer Lebensformen und wird auch mehr und mehr akzeptiert, dass es ja nichts Neues ist. Das hat sie immer alles gegeben. Gleichzeitig steigt aber auch die Abneigung, die Ausgrenzung, der Hass. Und ich glaube, aber wir werden darauf noch zu sprechen kommen, dass das, was dann offensichtbar ist an Gewalt, verbaler Gewalt, physischer Gewalt, ja letztlich nur die Spitze des Eisberges ist.
Und wir werden sicherlich auch noch um den weiteren Teil, nämlich subtileren Hass, auch sprechen. Wie nehmen Sie das vielleicht auch aus Ihrem privaten Umfeld wahr, Frau Hannig? Sie nehme ich auch gleich mit in die Runde. Sie leben in Hamburg, das als sehr liberal und aufgeschlossen gilt, mit sehr aktiver queerer Szene.
Also ich kann mich meinen VorrednerInnen anschließen. Ich glaube auch, es gibt wirklich so eine Entwicklung in zwei Richtungen. Einerseits eine große, größer werdende Offenheit und andererseits eben auch zunehmend geäußerter und gelebter Hass. Ob der wirklich mehr geworden ist, kann ich gar nicht so richtig sagen. Das trägt sicherlich auch das Internet und diese Bubble dazu bei. Wenn man sich immer nur in den gleichen Meinungsfeldern sozusagen bewegt, dann traut man sich auch mehr, auch Hass zu thematisieren. Und also in meinem Umfeld gibt's eine große Toleranz. Die war so, die ist so, die bleibt wahrscheinlich auch so.
Es gibt ja, um nochmal auf die Sichtbarkeit zu kommen, und der ESC ist ja nur ein Beispiel, den Christopher Street Day im Juni ist ein anderes Beispiel, der jetzt nicht mehr nur in großen Städten wie Hamburg zum Beispiel oder in München stattfindet, sondern durchaus auch auf Dörfern oder in Kleinstädten, also nicht so weit weg für viele, viele Menschen, sondern vielleicht sogar direkt vor der eigenen Haustür. Ist das auch ein Zeichen, dass sich was verändert, Frau Engels?
Ja, natürlich, Entschuldigung, ist das ein Zeichen, dass sich was verändert? Aber, und das machen gerade die kleinen CSDs in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt deutlich, da ist dann auch die Gefahr, dass es zu heftigen Auseinandersetzungen kommt. Also ich finde es sehr mutig, dass Menschen in kleinen Gemeinden dann tatsächlich auch selbst einen CSD machen und nicht alle immer nach Leipzig, Dresden, Berlin, Köln reisen müssen. Gleichwohl muss man natürlich gucken, dass da völlig neue Konfliktfelder in diesen kleinen Städten auch entstehen, mit denen ja die Community dann auch umgehen muss.
Und Mut bedarf es dann nochmal vielleicht doppelt und dreifach. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es da keine explizite Forschung. Oder aber lässt sich vielleicht aus Ihrer Erfahrung sagen, gibt es eine andere Akzeptanz auf dem Dorf als in den Großstädten? Haben wir da ein Gefälle?
Also ob es da Forschung gibt, weiß ich nicht genau. Aber die Erfahrung, die wir aus unseren Landesverbänden hören, ist, dass natürlich, wenn ich zum ersten Mal in einer kleinen sächsischen Stadt oder sachsen-anhaltinischen Stadt ein CSD mache, ist das eine völlig andere Situation, als wenn ich zum gefühlt hundertsten Mal in Berlin ein CSD mache. Das ist, glaube ich, ziemlich, liegt auf der Hand. Aber es gibt, soweit ich weiß, keine Forschung, aber ich will mich da nicht festlegen.
Herr Rollack, wie ist Ihre Erfahrung bzw. Ihre Beobachtung im Moment?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass einfach die Sozialstrukturen das ein bisschen auch bedingen. Wir haben auf dem Land oft viel integriertere soziale Strukturen, wohingegen man natürlich in der Stadt viel mehr sich Leute auch suchen kann, mit denen man sich umgeben möchte. Und das ein bisschen, ja, manchmal auch positive Nebeneinander herleben in einer Großstadt natürlich etablierter ist. Insofern man einfach Menschen, die Hass haben, oft nicht so begegnet. Und deswegen die Begegnung in ländlicheren oder kleinstädtischeren Strukturen einfach auch nochmal direkter ist und viel größere Teile der Bevölkerung am Ende aber auch erreichen kann. Also ein Berliner CSD erreicht natürlich Menschen, die sich vielleicht schon seit vielen Jahren damit auseinandersetzen oder die im Freundeskreis bereits queere Lebensidentitäten viel länger erleben, wohingegen auf dem Land einfach dann auch eine größere Breite auch erreicht werden kann. Deswegen halte ich diese kleinen CSDs für was unglaublich Wichtiges und auch etwas, das von den Communities in den Städten aktiv unterstützt gehört.
Ich sehe Frau Hannig hier mit dem Kopfnicken. Das heißt, es geht auch darum, Gemeinschaft zu erfahren und zu erleben.
Unbedingt, ja, also auch die Stärkung, die das bedeutet, wenn man sich mit anderen queeren oder sich mit queeren Personen solidarisierenden Menschen verbindet, das hilft natürlich total sich. Und ich glaube das auch, dass die CSDs in den ländlichen Strukturen viel, viel fast wichtiger sind als in den Großstädten, wo es ja eher so ein Event ist. Ach, ich gehe halt mal auf einen CSD, vielleicht wie ich auch zu anderen Events gehe, weil es lustig, fröhlich ist und so. Und ich habe das Gefühl, dass das in den ländlichen Strukturen viel mehr auch ein Statement ist, eine Botschaft ist, auch eine politisch gesellschaftlich größere Wirkung haben kann als in den Großstädten, wo es eben schon üblich ist sozusagen.
Und zu einem Statement soll es heute auch kommen. Das ist jedenfalls die Ankündigung, dass es ein Gruppen-Coming-out im Profifußball geben soll. Soweit ich das beobachtet habe, bis kurz vor der Sendung ist noch nichts aktuell da gewesen. Aber was ist von solchen Aktionen zu halten, Frau Engels?
Ich glaube, dass solche Aktionen ganz wichtig sind. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen den Initiativen Out in Church und Act Out, den Preis Rosa Courage in Osnabrück überreichen zu dürfen. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Initiativen in Räumen, wo es nicht an der Tagesordnung ist, dass also eine besonders große Akzeptanz ist, ich rede jetzt erst von der katholischen Kirche gegenüber queerer Vielfalt, sich zusammenzuschließen und zu sagen, wir sind hier, wir sind viele und wir werden nicht wieder weggehen. Das glaube ich, ob das im Fußball gelingt, weiß ich nicht, weil da ist die Situation, glaube ich, nochmal eine völlig andere. Das eine sind die Vereine, in denen sich möglicherweise Profifußballer jetzt heute outen oder vielleicht auch nicht. Das andere sind die Stadien. Und wir alle kennen die Schimpfwörter, die dann da durch die Luft fliegen und wie es dann Spielern ergeht, die sich outen, die jetzt noch aktiv Fußball spielen, vermag ich mir im Moment noch nicht so vorzustellen, aber heute Abend sind wir wahrscheinlich alle schlauer.
Mhm. Herr Rollack, die mediale Begleitung solcher Outings wird auch stark kritisiert. Da geht es zum Beispiel darum, dass der Fokus auf den Profifußball ja vielleicht sogar ein bisschen verschleiert, dass Schwulenfeindlichkeit zum Beispiel eben nicht nur dort, sondern als Thema der gesamten Gesellschaft zu sehen ist. Wie schauen Sie da drauf?
Ich hatte den Eindruck, dass...
Jetzt sind Sie weg. Die Leitung ist offenbar gekippt. Schade.
So, Entschuldigung, ja, ich bin ganz da. Kurz irgendwo gegen ganz gekommen. Kurz rausgeflogen. Ja. Ich hatte den Eindruck, dass der professionelle und organisierte Fußball, also auch mit der Vereinsstruktur, in den letzten Jahren schon viel Aufwand betrieben hat, um Fortschritte zu machen. Aber ich halte diese Outings, diese öffentlichen Outings für unglaublich wichtig, weil sie einen Vorbildcharakter schaffen. Sie schaffen Rollenmodelle, gerade für junge Menschen, die sich gerade in den Vereinssport Arten organisieren, die dadurch die Möglichkeit haben, jemanden als Role Model zu identifizieren, ihre eigene Identität auch damit in der Auseinandersetzung zu finden, auch darauf zu verweisen und damit die Akzeptanz in der Breite zu stärken. Das ist das, was wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder gesehen haben, dass die Outings an der Spitze, in Anführungszeichen, eben dann in die Breite runterwirken. Deswegen kann man die Bedeutung von so etwas gerade im sehr, sehr medial begleiteten Fußball mit sehr starken Spielerpersönlichkeiten, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch in ihrem Privatleben, die Bedeutung kann man eigentlich nicht überschätzen.
Und hätten Sie dann mal ein Beispiel für mich, wo Sie sagen, da ist das an der Spitze passiert und ist dann in die Breite gegangen? Reden wir dann zum Beispiel vom Berliner Bürgermeister?
Auf jeden Fall. Also was Klaus Wowereit in Berlin damals mit seinem und das ist gut so geleistet hat, hat sich auf die gesamte Politik ausgewirkt. Und wir haben heute in vielfältigen Spitzenpositionen völlig selbstverständlich queere Identitäten, vor allem schwule Identitäten tatsächlich. Da ist der Fortschritt größer. Aber wir haben auch zunehmend weitere Identitäten, die sichtbar werden. Ich denke hier zum Beispiel an Tessa Ganserer, die hier einfach auch für Transmenschen der neue Sichtbarkeit geschaffen hat und ich hoffe auch vielen, vielen Menschen in Deutschland neuen Mut gibt, zu ihrer Identität zu stehen.
Eine
und,
Transfrau, muss man noch dazu sagen, die im Bundestag sitzt jetzt seit dieser
Genau, eine Transfrau, die im Bundestag sitzt, die vorher im Bayerischen Landtag war, die ich auch persönlich kenne und deren Geschichte ich kenne und die sehr viel persönliche Kraft dort reingesteckt hat und ich hoffe, dass diese Kraft sich auf sehr viele Menschen überträgt.
Frau Engel, sehen Sie es ähnlich, dass auch die schwule Identität die sichtbarere ist in unserer Gesellschaft im Moment?
Also ich vermute mal, Herr Rollack meint gegenüber trans- oder non-binären Menschen, allerdings was die Lesben angeht, gehe ich davon aus oder ist beobachtbar, dass es den Lesben nicht anders geht als anderen Frauen. Also in Spitzenpositionen sind nach wie vor überwiegend Männer und damit sind auch natürlich mehr Schwule in Spitzenpositionen sichtbar. Und ich teile das, dass es ganz wichtig ist, dass es diese Menschen gibt. Aber Tessa Ganserer ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, wenn ich das an der Stelle sagen kann, dass sie ja sozusagen ihre Leiden im Bundestag nochmal erhöht hat oder sich ihre Leiden im Bundestag nochmal erhöht haben, wenn man an die diversen Angriffe aus der Fraktion der AfD denkt, die also immer wieder Tessa Ganser erleiden muss. Das heißt, da macht sich dieses Paradoxon, wovon wir schon gesprochen haben, nochmal besonders deutlich.
Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf die mediale Berichterstattung zurückgehen, von der gerade die Rede war bei dem Gruppenouting, das wir möglicherweise heute erwarten für den Fußball. Herr Rollack, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Sie waren im Sommer 2015 in mehreren Medien, weil Sie auf offener Straße attackiert wurden. Mögen Sie das kurz erzählen?
Ja, ich bin damals nach dem CSD, ich hatte...
Wir reden beim CSD, Entschuldigung, vom Christopher Street Day, da müssen wir vielleicht auch alle mitnehmen.
Genau, also den großen Paraden im Sommer in München, und ich war dort in einem Outfit, das man wohl am ehesten als tuntig bezeichnen kann. Also zu sagen, ich habe ein Kleid angehabt, eine Perücke angehabt, aber ich möchte keiner Drag Queen Unrecht tun, zu behaupten, es wäre Drag gewesen. Aber es war ein Spiel mit Geschlechtlichkeit, was mir auch erstmal sehr viel Spaß gemacht hat, und bin dort dann auf dem Nachhauseweg mit meinem damaligen Freund dann in eine Gruppe Jugendlicher geraten, die uns zuerst beschimpft hat und uns auf dem Weg nach Hause begleitet hat und dort dann, oder verfolgt hat, nicht begleitet, und dort dann zugeschlagen hat. In der Folge habe ich das öffentlich gemacht, um aus der Opferperspektive rauszukommen, zu sagen, ich gebe euch nicht mein Schweigen, sondern ich möchte...
Leider ist an dieser Stelle dann die Leitung.
Ich möchte auf meine Art zurückschlagen, und das ist für mich, öffentlich darüber zu reden. Und das hat dann erst eine Welle von Solidarität ausgelöst, aber dann auch mit der medialen Berichterstattung einige Wellen von auch Online-Hass vor allem, und auch den Versuchen, mich zu instrumentalisieren in politische Richtungen von rechts. Und das begleitet mich seitdem, das Thema.
Ich will nur kurz erklären, manchmal gehe ich Ihnen mitten in die Antwort rein, weil es für uns so klingt, als seien Sie zwischendurch weg mit Ihrer Leitung. Sie kommen aber jedes Mal wieder, das freut uns sehr. Wir freuen uns darüber nicht, dass Sie irritiert sind. Sie sagen gerade, seitdem begleitet Sie dieser Vorfall, auch weil Sie es öffentlich gemacht haben und gezeigt haben, was Ihnen passiert ist. Das eine ist aber ja die körperliche Wunde. Ich glaube, Sie mussten genäht werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Das andere sind aber auch die seelischen Nachwirkungen. Wie haben Sie das verarbeitet? Arbeitet für Sie? Was hat diese Attacke bei Ihnen ausgelöst?
Ich hatte in der unmittelbaren Nachzeit durchaus eine Weile ein bisschen daran zu knabbern, gerade was das Gefühl von Sicherheit im öffentlichen Raum anbelangt. Also dort hatte ich auch mit der Berichterstattung und auch noch der sichtbaren Verletzung ein großes Unsicherheitsgefühl, das sich dann aber tatsächlich auch gelegt hat. Auch sicherlich durch die Solidarität, die ich erfahren habe, und auch, dass ich dann gesagt habe, okay, es liegt immer weiter zurück, ich hoffe nicht mehr erkannt zu werden. Aber gewisse Verhaltensweisen im öffentlichen Raum, die bleiben. Wichtig ist aber, glaube ich, hier darauf hinzuweisen, dass Gewalt zwar eine individuelle Erfahrung sein kann, oder es in meinem Fall eine individuelle Erfahrung ist, aber es vor allem eine kollektive Erfahrung ist. Das heißt, die Gewalt gegen eine einzelne Person richtet sich immer auch gegen die gesamte Gruppe und verunsichert die gesamte Gruppe. Das heißt, Unsicherheitsverhalten, sprich nicht Händchen zu halten in bestimmten Räumen, nicht erkennbar zu sein, sein Outfit anzupassen, das ist etwas, was dich dann auf die gesamte Gruppe überträgt, die hier ein Unsicherheitsgefühl hat. Deswegen ist es wichtig, das von der individuellen Erfahrung auch zu trennen.
Da würde ich ganz gerne Frau Engels fragen, diese gewissen Verhaltensweisen, die wir jetzt von Herrn Rohrlack beschrieben bekommen haben, die kennen Sie aus Ihrer Community sicherlich.
Na klar, also ich denke, das machen alle, so wie Herr Rollack auch sagt. Also ich glaube tatsächlich, dass alle genau überlegen, was tue ich in welcher Gegend. Ich wohne in Marzahn-Hellersdorf. Da gibt es Ecken, da würde ich nicht mit meiner Frau Händchen haltend durch die Gegend laufen. Und ich möchte an der Stelle deutlich dazu sagen, weil das häufig ja dann verbunden wird mit dass diese Art von Gewalt insbesondere von migrantischen Gruppen ausgeht, das sehe ich nicht so, sondern das ist, glaube ich, weit verbreitet und hat nichts mit dem Migrationshintergrund oder so zu tun, sondern eher mit kulturellen Gründen oder mit eigener erfahrener Ausgrenzung, Diskriminierung, die dann auf andere übertragen wird. Aber das kenne ich auch. Also ich kenne auch in der U-Bahn oder S-Bahn mal kurz die Mitfahrenden, bevor ich was tue.
Iris Hanig von der Opferhilfe in Hamburg. Sie haben es mit solchen Fällen, wie Sie gerade von Herrn Rohrlack gehört haben, ich weiß nicht, wie regelmäßig zu tun, aber Sie haben damit zu tun. Wie kommen die Menschen zu Ihnen und mit welchen Verhaltensweisen oder wie verändert das Ihre Verhaltensweisen, wenn Sie solche Attacken erlebt haben?
Also die Menschen kommen zu uns, zum Beispiel werden wir es übers Internet gefunden oder wir werden empfohlen. Und es ist natürlich vollkommen unterschiedlich, je nachdem, welche Gewalterfahrungen sie machen mussten und auch welche Vorerfahrungen Betroffene mitbringen, wie es ihnen damit geht. Das, was Herr Rohrlack beschrieben hat, ist leider relativ typisch.
Was davon genau? Was meinen Sie?
Naja, dieses sich öffentlich zeigen mit sexueller Identität oder mit dem Queersein und dann einem Angriff ausgesetzt zu sein. So. Und da ist es ja zu körperlicher Gewalt gekommen, aber natürlich ist auch psychische Gewalt, also Demütigungen, Entwertungen, Beschimpfungen, Drohungen, all diese ganzen Geschichten sind auch, können auch Verletzungen auslösen, seelische Verletzungen, Ängste in der Folge. Das hat Herr Rohrlack ja auch beschrieben, dass er eine Weile unsicher war. Ich bin ganz beeindruckt und finde es großartig, dass er in die Öffentlichkeit, also in die Offensive gegangen ist, weil sehr häufig führt diese Betroffenheit zu so einem Schamgefühl, was dann wiederum dazu führt, dass nicht darüber gesprochen wird, dass man das alleine mit sich ausmacht. Das führt dann eben auch zum Beispiel dazu, dass es nicht zur Anzeige gebracht wird. Erst recht nicht, wenn es nur in Anführungsstrichen Beschimpfungen, also psychische Gewalt war. Das heißt, es gibt eine riesengroße Dunkelziffer auch von Gewalt gegen queere Menschen, aber insgesamt natürlich auch gegen Gewalt. Und das kann sehr, sehr viel auslösen, individuell und aber eben auch, was die Community betrifft. Das kann zu Veränderungen führen, was Verhaltensweisen angeht, dass man öffentliche Verkehrsmittel vermeidet oder dass man überhaupt Zärtlichkeiten nicht mehr zeigt in der Öffentlichkeit. Alles das, was jetzt auch Frau Engels und Herr Rohrlack schon beschrieben haben.
Und genau darüber werden wir weiter sprechen, gleich nach den Nachrichten. Zwischen Akzeptanz und Anfeindungen, queeres Leben in Deutschland, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und wir freuen uns, wenn Sie mitdiskutieren, rufen Sie gerne an 00800 4464 4464. Das ist die Kosten. Freie Rufnummer, unter der Sie uns erreichen, oder Sie schreiben uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wie gesagt, wenn Sie Ihre Telefonnummer hinterlassen, dann rufen wir Sie gern zurück und Sie sind Teil in der Sendung.
Deutschlandfunk.
Willkommen zurück in der Lebenszeit. Im nächsten Monat, im Juni, da wird gefeiert der Pride Month. Ein Monat mit besonderem Augenmerk auf die LGBTQ+-Gemeinschaft und auf ihre Errungenschaften und Rechte. Was braucht es, damit sexuelle Vielfalt in unserer Gesellschaft selbstverständlich ist und queere und trans Menschen gleichberechtigt in Deutschland leben können? Wie klären wir richtig auf, etwa an der Schule? Was muss politisch passieren, was in dieser Gesellschaft? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit in dieser Lebenszeit 00800 4464 4464, das ist die kostenlose Rufnummer, oder Sie erreichen unser Team auch per Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und über diese Mail haben uns unter anderem Menschen erreicht wie Philipp Stähle, der kritisiert: Nennen Sie mir bitte ein Land auf der Welt, das Minderheitenrechte aller Art stärker schützt als Deutschland. Bis ins Neurotische gesteigert darf sich hier jeder austoben, so schreibt er. Er habe aber keine Lust darauf, seine Kinder früh sexualisieren zu lassen und sich permanenten Provokationen und visuellen Übergriffen auszusetzen. Solche Meldungen bekommen wir und solche Mails bekommen wir hier schon auch mit in diese Sendung, in der wir diskutieren, auch mit Marcel Rohrlack, der seine Erfahrungen nach einer körperlichen Attacke genutzt hat, um auf Schwulen und Transfeindlichkeit aufmerksam zu machen. Das ist wahrscheinlich eine Art, auf das Thema zu blicken, wie Sie häufiger sehen und der Sie häufiger begegnen.
Leider ja. Es ist eine Art, die wahnsinnig ideologisiert ist, die vor allem von rechten Parteien auch bestärkt wird. Das merkt man ja auch an den Begriffen wie der Frühsexualisierung, die nichts mit der pädagogischen Realität zu tun hat. Also Aufklärung, gerade auch in einem frühen Alter, nimmt ja eine unglaublich wichtige Rolle ein. Einerseits, um Vielfalt zu stärken, um auch gegen Menschen in der Identitätsfindungsphase auch Orientierung zu geben, und gleichzeitig tatsächlich frühe Sexualaufklärung ist ein Präventionsprogramm gegen sexuelle Übergriffigkeit. Kinder, die Worte haben, um Dinge zu beschreiben, sind in der Lage, sich zu wehren. Also insofern ist das eine wahnsinnige Irreführung und hat mit der Realität auch nichts zu tun. Wir sehen das aber zunehmend, dass politisch, gerade von rechter Seite, Dinge aufgebauscht werden, gerade das Thema Lesungen von Drag Queens. Und ich kann nur jedem empfehlen, an einer Lesung von einer Drag Queen vor Kindern teilzunehmen. Das sind wunderschöne Erfahrungen. Das sind für Kinder sind das erstmal bunte Gestalten, die sie auch in ihrer Dimension vielleicht noch immer gar nicht verstehen. Für die ist das aber ein schönes Erlebnis, sich mit einer interessanten Gestalt auseinanderzusetzen und dabei häufig auch sehr schöne Geschichten zu lesen. Also ich kann das nur sehr empfehlen. Das sind tatsächlich für jeden, der sich irgendwie für Kindererziehung, für Pädagogik interessiert, das sind wahnsinnig schöne Erfahrungen, die aber medial von rechter Seite aufgebauscht werden und ein Zerrbild erzeugt wird, was nichts mit der Realität zu tun hat.
Wenn wir jetzt mal abseits schauen von dem Zerrbild, was Sie ja gerade beschreiben, was gerne von rechten Parteien aufgegriffen wird, Henny Engels vom Lesben- und Schwulenverband, woher kommt vielleicht ja dann doch, wenn wir versuchen wollen, vielleicht das auch zu verstehen, diese mögliche Sorge vor einer Frühsexualisierung, wenn wir über sexuelle Vielfalt sprechen und um Aufklärung?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass wir ein Bild in Schule, in Bildungseinrichtungen, in Kitas, ein Bild von Normalität zeichnen, die nicht der gelebten oder vorfindbaren Normalität entspricht. Es gibt sozusagen eine gewünschte Normalität und es gibt die tatsächliche Normalität und das ist ein Unterschied. Wenn der Mailschreiber befürchtet, dass sein Kind früh sexualisiert wird, wenn es über sexuelle Vielfalt aufgeklärt wird, dann frage ich mich, würde er die gleiche Frage dann auch stellen, wenn Frau Meier sich vorstellt, ich heiße Maria Meier, bin 40 Jahre alt und habe 2 Kinder. Damit macht Frau Meier auch eine Aussage über ihre Sexualität, denn die Zeit der Jungfrauengeburt ist ja irgendwie 2000 Jahren vorbei. Und ich finde, wir müssen das nochmal ins Lot drücken. Das heißt, wir reden ja ganz, also viele Menschen outen sich permanent, jeden Tag, wenn sie mit ihrem heterosexuellen Partnerin durch die Gegend laufen und so weiter. Und wieso ist es dann Frühsexualisierung? Die Frage würde ich an den Mailschreiber zurückschreiben, wenn es dann plötzlich eben immer um andere Formen der Sexualität oder geschlechtlichen Identität geht. Das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, aber das müssen wir gucken, wie weit wir das jetzt hier heute ausbreiten können. Ich glaube tatsächlich, dass wir zu dieser Normalität beitragen können, nicht nur durch solche Sendungen, die sind von hoher Wichtigkeit, sondern indem wir die Themen, die uns umtreiben, die manchen Menschen Angst haben, schlicht in die Normalität bringen, zum Beispiel in Rundfunkprogrammen, Fernsehprogrammen. Ich bin ein großer Fan davon, solche Themen in ganz stinknormalen Abendsendungen, Abendfilmen unterzubringen, sodass es so rüberkommt, nicht wir reden jetzt über was ganz Besonderes, über was Skandalöses, sondern wir reden über das, was in dieser Gesellschaft immer schon vorgekommen ist und immer noch vorkommt. Und Gottlob können wir heute darüber auch offen reden.
Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne die Hörerin Iris Petri aus Münster mit hier in diese Sendung holen. Sie ist Psychologin und hat sich genau, glaube ich, zu diesem Punkt gemeldet bei uns. Schönen guten Tag, Frau Petri.
Ja, guten Tag. Ich komme übrigens aus dem kleinen Münster in Hessen, in der Nähe von Darmstadt.
Gut, dass Sie das aufgeklärt haben. Ich hätte auch an ein anderes Münster gedacht. Ja. Erzählen Sie, Sie haben uns geschrieben mit einer ganz bestimmten Analyse, die Sie mit Blick auf das Thema haben.
Ja, ich habe geschrieben, dass ich beobachte in meinem Alltag als Psychologin und auch vor allen Dingen als Supervisorin, dass es oft an konstruktiver Dialogkultur für Aufklärung fehlt. Und dazu ist ja jetzt das, was eben gesagt wurde, eigentlich passend, nämlich wie bekommen wir eine normale Diskussion hin. Damit meine ich auch, dass auch wie vielleicht auch eine Aggressionskultur dazu gehört, für die das jetzt in den Mittelpunkt drückt, im Sinne von, das gehört zur Normalität. In meiner Vergangenheit gehörte das doch aber überhaupt nicht zur Normalität. Wie gehe ich denn damit jetzt um, die ganz viel Aufklärung brauchen und die dann sich auch missverstanden fühlen, wenn sie als hasserfüllt wahrgenommen werden, obwohl sie eigentlich einfach nicht aufgeklärt sind. es für sie also eines langen Prozesses bedürfen würde, in diese Normalität zu finden, die natürlich in Wirklichkeit da ist, und dass leider die sehr gut abgeworben werden können für die Hasskultur.
Jetzt haben Sie erzählt, dass Sie Psychologin sind. Vielleicht ist das in Ihrem Arbeitsumfeld so, aber vielleicht auch im privaten Bereich. Haben Sie schon festgestellt, dass sich Dinge verändern, indem man mit Menschen spricht, Aufklärung betreibt, denen vielleicht auch ein bisschen Zeit gibt, sich an diese veränderten Normalitäten zu gewöhnen?
Genau, also das ist ja dann meine Aufgabe, egal in welchem Kontext ich es erlebe. Erstmal kriegen die Leute ganz viel Erlaubnis, das auch auf unangemessene Form zu formulieren, damit sie überhaupt sich in der Lage fühlen, ihr Gefühl einfach erstmal zu formulieren. Daher kommen ja auch diese Sprüche von, man darf ja darüber nicht reden, was ja gar nicht stimmt, aber das Gefühl ist offenbar da, sich da unterlegen, vielleicht auch zu fühlen, das zu formulieren. Dann werden schon da Bemerkungen losgelassen, wie ich weiß jetzt nicht, wie ich da noch alle Einhörner anreden soll oder so. Also da kommen sehr abwertende Bemerkungen, die lasse ich erstmal zu, um dann die Menschen da abzuholen und erstmal zu gucken, was steckt denn da dahinter? Und was ist denn der Bedarf? Und oft ist es so, dass dann auch eine Erreichbarkeit natürlich da ist. Manchmal sind das auch Leute, die sich sehr liebevoll um Menschen mit Beeinträchtigungen zum Beispiel kümmern. Mit denen habe ich ja da auch als Supervisorin viel zu tun. Ja. Und da ist eine Erreichbarkeit da.
Ja. Herr Rollack, wie erleben Sie das in Ihrem privaten Umfeld zum Beispiel, mit Ihrem Elternhaus, mit Großeltern vielleicht oder Ähnlichem? Wie klären Sie da auf, auch im Nahfeld sozusagen, um auch zu nehmen, mögliche Unsicherheiten oder das Gefühl, es wird mir hier was weggenommen, was ich eigentlich als Verständnis der Welt sozusagen mit mir rumgetragen habe?
Also zunächst möchte ich vielleicht kurz noch darauf eingehen, dass auch die Tatsache, dass ich das öffentlich gemacht habe und öffentlich machen konnte, etwas ist, was ich aus einer privilegierten Position heraus machen konnte. Ich musste nicht darum fürchten, meinen Job zu verlieren, meine Freunde zu verlieren oder meine Familie irgendwie verstoßen zu werden. Und das hat mir dann auch die Kraft gegeben zu sagen, dann kann ich darüber reden. Das gilt nicht für jeden. Und das muss man, glaube ich, auch anerkennen, das muss man respektieren. In meinem persönlichen Umfeld, man hat einerseits natürlich das gewählte Umfeld. Also wenn man in einer Großstadt wie Berlin ist, dass man einen Freundeskreis hat, der offen ist, der wo das kein Thema ist, das entwickelt sich dann auch und das sucht man natürlich auch. Gleichzeitig in der Familie, ich bin auch auf dem Land groß geworden, da führt man natürlich andere Gespräche, die aber oft für mich meistens gut ausgegangen sind, wo man wirklich sagt, okay, vielleicht fehlt oft Wissen und dann kann, wie Frau Petri auch gerade besprochen hat, diese offenen Gespräche zu sagen, sag einfach, was du sagen willst, ich erkläre dir gerne den Kontext, aber dieses gesehen werden und dann zu sagen, okay, am Ende willst du mir mit Respekt begegnen, das muss die Grundlage sein, aber ich kann dir gerne vermitteln, was du nicht weißt und wie du mir mit Respekt begegnen kannst, weil häufig es auch ein Gefühl von ist, dieses, ich weiß nicht mehr, wie ich Menschen ansprechen soll. Daraus spricht ja Unkenntnis, aber vielleicht auch das Interesse, es herauszufinden. Wenn dieses Interesse da ist, dann kommt man auch weiter.
Mhm. Frau Hannig, Sie sind auch als Psychologin bei der Opferhilfe tätig. Da werden Sie sicherlich mit Menschen zu tun haben, die genau da das Problem sehen, erstmal vielleicht im Nahfeld, in der Schule, im Arbeitsplatz, bei den eigenen Eltern ein Outing hinzubekommen und zu sagen, was eigentlich ist und wie sie sich identifizieren.
Ja, das ist jetzt nicht unbedingt unser Arbeitsschwerpunkt, weil wir ja in Hamburg als Großstadt das Glück haben, dass wir spezialisierte Beratungseinrichtungen haben für Menschen, die sich auseinandersetzen mit der sexuellen Identität oder mit Queersein, Transsein oder wie auch immer. Zu uns kommen Menschen, die vielleicht das auch noch als Thema haben und fürchten, angefeindet zu werden, ausgegrenzt zu werden, auch in der Familie psychische Gewalt, Demütigungen und Entwertungen zu erfahren und insbesondere dann, wenn das in Kindheit und Jugend schon sowieso gang und gäbe war, dass also es keinen respektvollen Umgang gab, dass es keine Entwicklungsmöglichkeiten gab, dass es ganz klar war, du musst ein Mann oder eine Frau sein und heterosexuell, weil das einfach so gehört und alles, was anders und fremd ist, eben große Angst macht. Und die Unsicherheit, ausgegrenzt zu werden, nicht mehr dazuzugehören in dem gewohnten Umfeld, spielt natürlich eine große Rolle und ist sehr ängstigend.
Mhm. Frau Petri, Sie sind noch in der Leitung. Ja. Welche konstruktiven Vorschläge hätten Sie denn für uns als Mehrheitsgesellschaft vielleicht auch?
Ja, also ich, eben ist ja die Antwort eigentlich schon gekommen, das fand ich wunderbar, diese Formulierung. Sag einfach, was du denkst, versuch nicht, das zu beschönigen oder so, rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist und ich sag dir dann, wie du mir mit Respekt begegnen kannst und die Grundlage ist, dass du Respekt geben willst. Weil oft Menschen sich missverstanden fühlen, die sagen, ich will doch mit Respekt begegnen, aber das ist alles jetzt so fremd und genau auch diese Formulierung, wie soll ich denn denjenigen anreden, ja? Also weil diese Hilflosigkeit damit da ist, was ist denn jetzt dann normal und wie soll ich das denn machen? Und dieser Hilflosigkeit dann häufig damit begegnet wird, zu sagen, du bist ja diskriminierend, mhm. Punkt. Und das ist schlecht. Das ist nicht so gut, denke ich. Was ich genial fand, ist sozusagen, ich möchte, dass du diesen Menschen mit, und das ist oft dann auch die Basis von den Gesprächen, die ich führe, entscheidend ist, mit Respekt begegnen zu wollen, das deutlich zu machen. Und dann wünsche ich mir von beiden Seiten dann auch so damit umzugehen, dass man weiß, das ist jetzt hier die Grundlage. Egal, ob ich dich vielleicht darauf aufmerksam machen muss, du, wenn du solche Worte sagst, das tut wirklich weh. Das ist ja auch Aufklärung.
Ja. Frau Petri, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Und Markus Schmidt ist der nächste Hörer in der Leitung, den ich gerne genau da fragen möchte. Mit wie viel Respekt sind Ihnen denn in der Jugendhilfe Ihre Jugendlichen begegnet, als Sie offen schwul dort aufgetreten sind und gearbeitet haben? Hallo, guten Tag nach Offenbach.
Ja, guten Tag in die Runde. Also ich wollte ein Beispiel einfach dafür geben, weil ich unglaublich positive Erfahrungen mit meinem Schulsein gemacht habe. Und Sie haben jetzt ja eben schon gesagt, einmal in der Jugendhilfe, also ich arbeite mit jungen Menschen zwischen 14 und 23 Jahre zusammen und die suchen sich das ja nicht aus, sozusagen, dass sie einen schwulen Betreuer bekommen. Also da ist sozusagen die Konfrontation einmal, das ist in der Regel erst eine kleine Überraschung, aber wie gesagt, durchweg positive Erfahrung. Und dann aber auch, dass ich das über einen Träger machen kann, der unter dem Deckmantel der katholischen Kirche, also Caritas, dann funktioniert. Und auch in diesem Kontext muss ich sagen, also mein Einstellungsgrund damals war glücklicherweise so, dass da jemand gesagt hat, das ist ja wunderbar, wir haben so viele junge Menschen, die mit ihrer Sexualität Schwierigkeiten haben und wir brauchen einfach Beispiele und lebende Beispiele, wie man damit umgehen kann. Und ja, es war fast sowas, ich habe das vorhin flapsig gesagt, fast sowas wie ein Einstellungskriterium, dass ich da arbeiten konnte. Und bei diesen ganzen Berichten, die auch negativ waren, habe ich gedacht, ist irgendwie mal schön zu sehen, dass man auch äußerst positive Erfahrungen.
Unbedingt. Ich danke Ihnen noch ganz herzlich für dieses, ich sage es jetzt mal, mutmachende Beispiel. Aber mich würde noch mal ganz konkret interessieren, wie begegnen Ihnen denn die Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie da zu tun haben? Ist Ihre Identität in irgendeiner Form Thema oder nur am Rande? Wie erleben Sie das?
Also das kommt ganz darauf an, in welcher Phase die gerade sind, welchen Stellenwert die sexuelle Orientierung oder die sexuelle, gerade für sie hat. Also es kommt, es gibt Jugendliche, die interessiert das überhaupt nicht. Das ist eigentlich das meiste, wenn das für sie alles schon klar ist, was sie möchten, was sie nicht möchten. Und dann gibt es aber auch welche, die nutzen das so ein bisschen als Opener und gucken, wie erlebst du Homosexualität? Wie war das am Anfang bei dir, als du in meinem Alter warst? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie bist du mit dieser oder jenen Situation umgegangen? Und das erlaubt einfach da ein breites Feld an Gesprächsthemen. Das ist ganz gut.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schmidt, dass Sie Teil dieser Sendung waren. Frau Engels, Sie haben jetzt viel zugehört und waren lange nicht Teil dieser Sendung. Aber wir haben schon auch, glaube ich, von Ihnen gehört, wie wichtig solche Vorbilder, und zwar nicht nur an prominenter Stelle in Stadien, Fußballstadien oder vielleicht an der Spitze eines Unternehmens sind, sondern tatsächlich auch im realen Leben, dort, wo man ihnen tagtäglich begegnet.
Ja, das ist unzweifelhaft richtig. Das trifft ja auf alles zu, wo wir Menschen, sage ich mal, bilden, also junge Menschen. Wir sprechen ja meistens bei Bildung von jungen Menschen. Ich würde ja auch mal einen Blick gerne auf die Erwachsenenbildung werfen. Und natürlich haben Vorbilder sozusagen als Ja, die haben eine ganz wichtige Funktion, weil sie mehr rüberbringen, als jedes Lehrbuch rüberbringt. Und von da aus glaube ich, ich sage zum Beispiel mal Ulrike Volkerts oder Hitzelsberger oder so. Das sind Figuren, das hat Herr Rohler, glaube ich, eben mal gesagt. Wir brauchen ja auch Leute, an denen wir uns orientieren. Und gerade Menschen, junge Menschen, die gucken, wie ist denn meine geschlechtliche Identität, wie ist meine sexuelle Orientierung, brauchen solche Bilder, glaube ich, oder Figuren, um sich daran zu orientieren und zu sagen, ach so, wenn der das ist, dann kann ich das auch so sein, ohne dass das jetzt, ja, also dass ich mich damit irgendwie unmöglich mache. Das, glaube ich, schon ist ganz wichtig. Ja, Punkt.
Aber interessant finde ich, dass Sie gerade die Erwachsenenbildung ansprechen, weil wir oft ja, wenn wir über Bildung sprechen, über Kinder reden und die, die gerade in der Pubertät stecken, sich vielleicht mit ihrer sexuellen Identität ein bisschen intensiver auseinandersetzen. An welchen Stellen würden Sie denn sagen, weil es ja auch einen Aktionsplan gibt, an welchen Stellen würden Sie denn sagen, müssen wir einhaken in Deutschland, um auch an der Erwachsenenbildung sozusagen sexuelle Vielfalt und die Aufklärung darüber breiter in die Breite zu bekommen?
Ich glaube zum Beispiel, dass die Volkshochschulen sehr viel offensive Angebote machen müssten für Erwachsene, aber auch andere Erwachsenenbildungseinrichtungen. Da war ja gerade der Kollege von der Caritas, die katholische Kirche, unterhält ja auch wie die evangelische auch Erwachsenenbildungseinrichtungen. Und zwar mit dem Ziel, nicht nur den Horizont dieser Erwachsenen zu erweitern, sondern auch um den Kindern, denen diese Erwachsenen begegnen, möglicherweise ein Dilemma zu ersparen. Also wenn Klein Josef nach Hause kommt und zum Vater sagt, schwul sein ist übrigens normal, und der Vater fragt, sag mal, was hast du denn geraucht? Dann kommt das Kind ja in ein Dilemma. Wie geht es damit um? Mit dieser, also das wird mir da gesagt, es ist völlig okay, und zu Hause wird mir gesagt, es ist nicht okay. Und ich glaube deshalb, dass wir da dringend, da wird es auch im Aktionsplan Vorschläge geben mit Blick auf die Erwachsenenbildung allgemein, aber insbesondere auch die Aus- und Fortbildung von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe etc. etc., damit also da keine Dilemmata entstehen.
Iris Hannig, Sie würden da gern was hinzufügen oder vielleicht entgegnen, ich weiß es nicht.
Nein, überhaupt nicht entgegnen, sondern bekräftigen. Ich finde gerade das Thema Erwachsenenbildung unglaublich wichtig. Und ich glaube, Herr Rohlack hat das vorhin schon gesagt, wie relevant das ist, auch in den Alltagsmedien über Queersein, Trans, Inter, Non-Binäre, Binäre, Non-Binäre Menschen, also diese ganze Vielfalt von sexueller Identität, dass das überhaupt Thema ist in den Nachrichten, in den Journalen, in den alltäglichen Radiosendungen, genauso wie Gewalt in den alltäglichen Radiosendungen meiner Meinung nach viel mehr thematisiert werden sollte, um zu sensibilisieren für sexuelle Vielfalt, Vielfalt, was sexuelle Identität angeht, aber eben auch um Gewalt wahrzunehmen.
Da würde ich ganz gerne nochmal einhaken, weil wir da eigentlich stehen geblieben waren, nach den letzten Nachrichten, um mal das Ausmaß zu verdeutlichen. Ich habe ja ganz am Anfang der Sendung mal eine Zahl genannt vom kriminalpolizeilichen Meldedienst. Danach ist die Zahl der gemeldeten queerfeindlichen Angriffe in den vergangenen Jahren um 16% gestiegen. Frau Engels, gibt es ein anderes Anzeigenverhalten oder tatsächlich mehr Attacken? Wie würden Sie das einschätzen?
Das ist nicht genau festzustellen. Ich war in dem Arbeitskreis der Innenminister, die ja dieses Papier gemacht haben, ich glaube im Mai letzten Jahres veröffentlicht haben. Man nimmt an, dass das Anzeigeverhalten gestiegen ist, dass deshalb auch die Zahlen gestiegen sind. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, die Zahl der Übergriffe ist tatsächlich gestiegen. Und es gibt nach wie vor, das ist das Einzige, was wirklich richtig unumstritten ist, ein riesiges Dunkelfeld, wo also niemand genau weiß, was da eigentlich passiert, weil viele nach wie vor, aber das kann Herr Rohlack wahrscheinlich besser sagen, nach wie vor nicht da bereit sind, Gewaltübergriffe anzuzeigen, weil sie dann nicht ernst genommen werden, weil ihnen nicht geglaubt wird, weil sie möglicherweise die Tat nochmal minutiös schildern müssen, so was wie eine Retraumatisierung erfahren. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun. Wir haben ja gefordert, schon damals mit dem Arbeitskreis, das wird jetzt mit dem Aktionsplan auch kommen, spezialisierte Ansprechpersonen bei den Polizeien, die aber dann gleichzeitig auch diejenigen sind, die die KollegInnen dann entsprechend sensibilisieren und fortbilden, sodass das besser wird. Aber da ist noch viel Luft nach oben, glaube ich.
Herr Rohlack, dann, Sie sind angesprochen, dann würde ich da gerne drauf eingehen. Und die Rolle der Polizei und wie Sie sie erlebt haben. Haben Sie sich ernst genommen gefühlt, als Sie nach dem Angriff sich gemeldet hatten?
Das ist ein sehr klares Jein. Das liegt daran, dass die Frage von, wie bereit ist eine Institution, auch Hasskriminalität als solche zu behandeln. Und in meinem persönlichen Fall muss ich einfach sagen, das war in Bayern, ich sag mal, zweistufig. Das erste war die Bereitschaftspolizei und danach die Kriminalpolizei. Und die Bereitschaftspolizei hat zunächst nach dem Schema einer Schlägerei gehandelt. Da das merkt heißt? Man einfach, dass bestimmte Schemata abgelaufen werden. Und das war in diesem Fall, dass bevor die Täter verfolgt wurden, bevor irgendwie ich auch Unterstützung bekommen hatte oder so, die erste Reaktion war, bei mir einen Alkoholtest zu machen. Ja, also ein Verhalten wie eine Wirtshausschlägerei von irgendwie gleichberechtigten, in Anführungszeichen, Parteien. Also da fehlt es dann am Ende in der Ausbildung. Das kann man aber, da weiß ich auch, dass sehr viel Arbeit schon passiert, dass das in die Ausbildung reingeht. Wichtig ist es dann auch, die bereits im Dienst befindlichen Polizeikräfte auch zu erreichen. Und dann natürlich auch die Frage, ob die Politik bereit ist, es auch zu messen. Das war, ist erst seit wenigen Jahren so, dass es überhaupt auch richtig erfasst wird. Deswegen sehen wir auch den Anstieg. Wir haben Anfang der 2010er Jahre praktisch keine registrierten Fälle. Das liegt daran, dass es schlicht nicht politisch gewollt wurde in vielen Bundesländern.
Also Sie sprechen darüber, dass es in den Statistiken queerfeindliche Hasstaten auch gesondert ausgewiesen werden?
Genau, das ist viele Jahre nicht erfolgt. Das erfolgt erst seit ein paar Jahren. Das heißt, ein Teil des Anstiegs kann man sicherlich auch dadurch erklären. Und dann ist natürlich der Punkt bei der Kriminalpolizei, wo ich sagen kann, die hatten dann eine spezialisierte Ermittlungsbehörde, die sich auf Hasskriminalität oder politisch motivierte Kriminalität spezialisiert hatte. Da war der Umgang dann sicherlich ein anderer. Dass am Ende das Verfahren nicht erfolgreich war, lag daran, dass es, glaube ich, zu wenige Indizien gab.
Frau Hannig, wie wichtig ist es, dass Menschen, denen so etwas passiert, auch direkt ernst genommen werden, sich ernst genommen fühlen und tatsächlich auch ja ein bisschen aufgefangen werden nach so einer Tat?
Ich könnte damit einem Wort antworten.
Sehr wichtig.
Ja, genau. Es ist sehr wichtig und es ist ganz entscheidend wirklich auch für die Verarbeitung, für die seelische Verarbeitung, ob sich jemand ernst genommen fühlt, ob sich jemand gesehen fühlt oder was heißt, stell dich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm, bist doch selber schuld. Also das sind sehr destruktive Reaktionen und das Wichtige ist wirklich, dass da auch mit Respekt, das Wort fiel ja schon, reagiert wird und es eben ernst genommen wird und auch die individuellen psychischen Probleme beachtet werden.
Und ich sage erstmal danke bis hierhin. Die Nachrichten drängeln sozusagen schon. Die Lebenszeit erreichen Sie heute unter lebenszeit@deutschlandfunk.de. 00800 446 4464 ist die Nummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Wir reden um 11.05 Uhr weiter. Bis dahin.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Heute mit Stefanie Gebert. Willkommen zurück zwischen Akzeptanz und Anfeindungen. Queeres Leben in Deutschland. Die Lebenszeit heute mit einer Runde, die besteht aus Iris Hannig von der Opferhilfe Hamburg. Marcel Rohrlack, der sich engagiert, um auf Hasskriminalität gegen Queere und Transmenschen aufmerksam zu machen. Und Hanni Engels vom Lesben- und Schwulenverband und auch aktiv im Beirat der Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung. Wir haben jetzt schon über Hasskriminalität gesprochen im Sinne von Faustschlag und Pöbeleien und auch, dass es da mehr Sensibilität auch auf Seiten der Polizei, der Behörden nötig ist. Aber es gibt ja durchaus auch weitere Formen der Gewalt, mit denen Menschen dieser LGBTQ+-Community konfrontiert sind. Welche Erfahrungen haben Sie, Frau Hannig? Auch die sozialen Netzwerke hatten Sie vorhin schon mal kurz angesprochen. Also sowas wie im Digitalen findet viel auch statt.
Im Digitalen findet unglaublich viel statt und es ist ja bislang fast noch ein rechtsfreier Raum. Und ich bin froh, dass es da jetzt eine Entwicklung gibt, dass da ein bisschen mehr auch reguliert werden soll. Und ich glaube eben auch, dass diese Bubble so sehr dazu führt, dass man seine eigene Wut vielleicht eher in so einem normalen Kontext sehen kann. Aber Sie haben mich angesprochen auf Formen von Gewalt. Und das finde ich ganz wichtig. Wir denken bei Gewalt ja immer erstmal an Faustschlag oder also an körperliche Gewalt. Sexualisierte Gewalt denken wir vielleicht auch noch mit. Aber der Gewaltbegriff umfasst ja vor allen Dingen eben auch noch psychische Gewalt. Das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Demütigungen, Bedrohungen, Anfeindungen und so weiter, die auch sehr, sehr, sehr belastend sein können. Ökonomische Gewalt, das heißt, wenn es um finanzielle Ressourcen geht und strukturelle Gewalt. Und das ist, glaube ich, was eben Queere und Transmenschen eben auch sehr erleben, die strukturelle Gewalt, Diskriminierung, Benachteiligung im System. Und die Folgen sind so vielfältig, wie die Gewalt eben auch ist. Und was sehr häufig ist, ist, wenn man dann angefeindet wird, wenn man bedroht wird oder sowas, dass man nicht so cool reagieren kann als Mensch, wie das vielleicht gewollt ist. Vielleicht erstarren Menschen und oder sind so panisch plötzlich und können sich nicht mehr wehren. Das führt dann zu einer Beschämung, was irgendwie auch nochmal sehr belastend ist. Und manchmal ist es eben so, dass man das auch nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Also, dass das immer wieder vorm inneren Auge auftaucht, Kopfkino, dass also Intrusionen, immer wieder dieser Angriff vom inneren Auge abgespielt wird und es Stress gibt und Angst gibt und man dann die Situation vermeidet und eben auch aus diesem Scham oder mitunter auch Schuldgefühl, das ist ja auch sehr häufig, ich hätte mich ja nicht zeigen müssen mit meiner Homosexualität oder ich hätte ja nicht irgendwie ein Frauenkleid anziehen müssen oder was auch immer, dass diese Scham- und Schuldgefühle eben dazu führen, dass man das sich nicht traut, darüber zu sprechen mit anderen.
Wenn die sich dann aber doch trauen sollten, bei Ihnen aufzutauchen, bei der Opferhilfe in Hamburg, wie können Sie da helfen?
Naja, zum einen mit Respekt begegnen. Ja, ich finde dieses Wort wirklich ganz wichtig und auch das bestätigen, dass das ein Angriff war, dass es keine Bagatelle war, dass sich niemand anstellt, also dass es wirklich auch ein vielleicht sogar auch traumatisches Ereignis ist und dann versuchen wir Strategien mit den Betroffenen zu entwickeln, was sie tun können gegen diese seelische Belastung. Also wenn es um die Intrusion, die inneren Bilder geht, wie sie sich damit irgendwie, wie sie sich davon distanzieren können oder wenn es um Angstsymptomatik geht, wie sie versuchen können, sich selber zu beruhigen, sich mit anderen auszutauschen oder eben auch nicht mit anderen zu sprechen, wenn sie das nicht möchten. Wir versuchen auch zu klären, ob es sinnvoll ist, zum Beispiel eine Anzeige zu stellen oder nicht. Gerade bei psychischer Gewalt oder bei Nichtstrafdelikten ist das natürlich irgendwie eher mühsam, weil die Sensibilität nicht so hoch ist und das dann eben auch nicht zum Erfolg führt. Wir versuchen mit den Betroffenen eben auch insgesamt zu gucken, wie schaffen sie das, sich zu stärken im Alltag. Manchmal ist es auch total hilfreich, positive Gedanken zu haben. Ich kann mich wehren, ich kann mich schützen. Das sind so Gedanken, die gut sind. Und es kann auch sehr hilfreich sein, einen Selbstverteidigungskurs zu machen, um sich stärker zu fühlen und sich vorzubereiten. Auch zum Beispiel, wenn man dem Täter oder der Täterin wieder begegnen soll. Wie möchte ich denken, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, um nicht unvorbereitet jemanden zu begegnen.
Also die Ressourcen im Menschen sozusagen zu stärken an dieser Stelle für etwaige andere Situationen oder auch im Alltag wieder weiter bestehen zu können. Sie haben gerade noch mal das Wort von Respekt in den Mund genommen und ich glaube und versuche, diese Hörerrückmeldung, die wir hier bekommen haben, unter lebenszeit@deutschlandfunk.de auch genauso zu lesen. Da schreibt jemand, wenn Sie Verständnis dafür haben, dass Leute verunsichert sind, so haben wir es ja formuliert schon im Laufe der Sendung, wie Sie Menschen ansprechen sollen, warum erklären Sie es uns dann nicht? Und ich glaube, dass da auch wieder die Frage von, wie gehe ich denn respektvoll damit um? Vielleicht die Frage an Marcel Rohrlack, wie gehe ich auf jemanden zu, wenn ich nicht genau weiß, mit welchen Pronomen zum Beispiel der oder diejenige angesprochen werden möchte?
Also da kann ich jetzt natürlich nicht aus persönlicher Betroffenheit berichten, aber der einfachste Weg ist zu fragen. Wichtig ist aber vielleicht noch einen Punkt hinzuweisen. Es gibt auch keine Bringschuld der queeren Community.
Heißt was
es
genau?
Gibt Menschen, übersetzen Sie uns die, das es gibt Menschen, die sagen, ich möchte dieses Gespräch führen, ich möchte auch erklären und ich habe da auch ein bisschen die Geduld dafür, sage ich auch ganz klar. Aber es gibt erst einmal keine Bringschuld, sondern der Anspruch, den jeder an sich haben sollte, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen, heißt auch, sich im Zweifel selber auch schlau zu machen. Es gibt das Internet, es kann eigentlich jeder Google bedienen und manchmal kann man auch sagen, ja, dann mach dich bitte auch einmal schlau. Gerade wenn jemand verunsichert ist und ein ernsthaftes Interesse daran hat, Menschen mit Respekt zu begegnen und sich schlau zu machen, dann gibt es die Möglichkeiten, es gibt die Angebote. Es ist nicht eine reine Bringschuld der Community, hier zu sagen, wir erklären es dir jetzt nochmal.
Henny Engels, Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbandes, diese ständige Erklärung auch des eigenen kann auch zu, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, auch zu einer Erschöpfung quasi führen. Wie erleben Sie es?
Also ich würde mich Herrn Rohrlack da anschließen. Also ich bin schon gerne bereit, darüber zu sprechen. Aber die Frage ist ja, ist das eine gegenseitige Bereitschaft oder bin ich sozusagen das exotische Wesen, was jetzt mal erläutern muss, wieso es nun überhaupt auf der Welt ist und so ist, wie es ist. Also das finde ich schon mal sehr bedeutsam. Das heißt also, ich finde, so ein Gespräch, so ein Dialog müsste dann auch auf Augenhöhe geschehen. Es könnte ja sein, dass bei der anderen Person, dass die auch eine Eigenschaft, eine Verhaltensweise hat, die ich nicht verstehe und so. Das fände ich schon mal ganz gut, wenn das also auf diese Art und Weise und nicht immer wir Exoten erklären den Normalis die Welt. Und in dem Zusammenhang bin ich immer sehr zögerlich mit den Worten Minderheiten und Mehrheiten. Mir hat mal eine schlaue Verfassungsrechtlerin gesagt, im Grunde genommen ist jeder Mensch eine Minderheit. Und von da aus, vielleicht können wir da noch ein bisschen gucken, dass wir also wegkommen von diesem, ja, ich nenne nochmal das Exotisieren dessen, was da geschieht. Und ich nehme nochmal das Wort, was ich eben schon mal verwendet habe. Ich glaube, das würde sehr dazu beitragen, die vorfindbare Normalität als normal zu sehen und nicht die, die man gerne hätte. Und ich würde gerne noch hinzufügen, es gibt zum Beispiel in Marzahn-Hellersdorf Gesprächsangebote, Gesprächsräume, in denen sich queere Menschen, aber eben auch gerne nicht queere Menschen treffen können. Die sind immer alle herzlich eingeladen, nur sie kommen dann nicht. Ja, dann bleiben sie eben weg, aber dann bleiben sie eben auch dumm. Also in gewissem Sinne und verstehen die Welt nicht, in der sie leben. Also da würde ich sehr Herrn Rulak zustimmen. Wir haben da keine Bringschuld. Und ich würde bei der Gelegenheit gerne noch einen Gedanken mit anbringen, der vielleicht passt, vielleicht auch nicht, aber ist mir einfach wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir immer wieder betonen müssen, wenn wir als LSVD oder andere, der Bundesverband Trans oder so, für die Rechte von queeren Menschen eintreten, dann ist das natürlich immer ein Einsatz für die Rechte der queeren Menschen. Aber, und das sollte nicht unterschätzt werden, es ist immer ein Einsatz auch für die Demokratie. Die ist einfach nicht fertig, solange also bestimmte Menschen immer erklären müssen, warum sie eigentlich dazugehören. Und von da aus glaube ich tatsächlich umgekehrt, auch jeder Angriff auf die queere Community ist ein Angriff auf die demokratische Gesellschaft, auf unser gesellschaftliches Zusammensein. Und ich glaube tatsächlich, das nochmal ins Bewusstsein zu holen von Menschen, das wäre mir doch sehr bedeutsam.
Ja, dann schauen wir doch mal auch wirklich auch auf politische Errungenschaften, Veränderungen, eher auch in der letzten Zeit und auf das, was noch an Baustellen sozusagen da ist. Frau Engels, in diesen Tagen feiern wir, das habe ich auch schon gesagt, den 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Und da ist Ihnen ein Artikel in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Vielleicht mögen Sie kurz erzählen.
Genau, wir treten schon seit langem dafür ein, dass der Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, wo es also darum geht, ein Diskriminierungsverbot ausgesprochen wird. Da sind eigentlich alle Opfergruppen des Nationalsozialismus erwähnt, die im Nationalsozialismus besonders bedroht waren, außer eben die Homosexuellen, also die geschlechtliche Identität ist nicht oder sexuelle Identität ist nicht erwähnt. Und wir fordern seit langem, dass die sexuelle Identität explizit im Grundgesetz geschützt wird. Es ist einerseits eine Frage der Gerechtigkeit, finde ich nach wie vor, aber es ist auch die Frage, es ist auch das Anliegen, damit zu verhindern, dass Errungenschaften wie die Ehe für alle, das Selbstbestimmungsgesetz dann ohne weiteres wieder rückgängig gemacht werden können. Die AfD kündigt das bei der Ehe für alle, meine ich jedenfalls, schon länger an. Das wollen wir gerne verhindern. Aber es gibt auch überhaupt keinen Grund, den Artikel 3 Absatz 3 nicht entsprechend zu ergänzen, außer dass man das Grundgesetz nicht gerne anfasst. Das tun wir auch nicht. Bei Artikel 16 ist es, glaube ich, Asylgesetz, hatten die Politik oder bestimmte politische Richtungen damit allerdings nie ein Problem. Also insofern scheint mir das Argument auch nicht besonders tragfähig.
Mhm. Wo stehen wir denn so grundsätzlich bei der rechtlichen Gleichstellung? Das Selbstbestimmungsrecht hat das Kabinett hier im vergangenen Monat beschlossen. Das heißt, trans- und intergeschlechtliche Menschen können mit einer einfachen Erklärung ihr Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern lassen. Was wären noch, ich habe vorhin das Wort Baustelle benutzt, was wären denn noch so Erwartungen, die Sie auch an diese Ampelregierung ja durchaus haben?
Also wir haben zum Beispiel neben dem Artikel 3, das hatte ich schon gesagt, hätten wir die dringende Bitte, dass das Abstammungsrecht zeitnah wirklich und dann auch grundlegend geändert wird. Da ist eine Änderung in der Mache, dass also zwei Mütterfamilien nicht mehr die erniedrigende Stiefkindadoption vornehmen müssen. Das zum Beispiel, aber da sind auch noch andere Verantwortungsgemeinschaften, mehr Elternschaft, da sind noch mehrere Baustellen im Bereich des Abstammungsrechts, Familienrecht unterwegs. Das Selbstbestimmungsgesetz ist Gott sei Dank durch. Da wird es aber, glaube ich, noch viele Diskussionen geben, weil eben auch viele diskriminierende Regelungen zumindest in der Begründung stehen, die viele nicht erfreut haben, was bei vielen große Bauchschmerzen hervorgerufen hat. Und ich würde gerne, weil Sie auch gesagt haben, ich bin im Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die Reform des AGG Es steht dringend an, da geht es insbesondere um die Ausweitung der Klagefristen von 2 Monaten auf mindestens 12 Monate.
Da müssen Sie uns kurz helfen, weil ich glaube nicht jeder, damit der Abkürzung ist anzufangen.
Das ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, hieß in seiner ursprünglichen Form, und da macht es vielleicht deutlicher, das Antidiskriminierungsgesetz, also jetzt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, mit dem verhindert werden soll, dass Menschen diskriminiert werden aufgrund bestimmter Eigenschaften. Und das ist allerdings im Moment nicht ausgedehnt auf staatliches Handeln. Und wir hatten es ja eben mit der Polizei. Wir können auch die Justiz dazu nehmen. Das wäre zum Beispiel eine dringende Forderung, dieses staatliche Handeln auch einzubeziehen in die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Aber eben auch Klagefristen. Im Moment ist die Klagefrist 2 Monate. Wenn jemand klagen will nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das ist viel zu kurz. Das muss verlängert werden. Und wir hatten ja eben schon, haben ja öfter darüber gesprochen, wie gehen denn Einzelne mit solchen Erfahrungen um? Da ist die Forderung auch schon lange und nicht nur des LSVD, sondern auch vieler Frauenverbände, des Gewerkschaftsbundes, ein sogenanntes Verbandsklagerecht einzuführen, dass also Verbände klagen können für eine Person und die Person nicht selbst sich in diesen Marathon begeben muss. Das sind so 3 Baustellen. Es gibt noch mehr, aber die Zeit rennt hier davon.
Genau, die rennt definitiv. Und ich würde ganz gerne noch eine Hörerin anonym aus Köln, mit in die Runde nehmen. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo. Sie haben gerade, dass Sie mich zu Wort kommen lassen.
Ich würde Ihnen gerne kurz die Frage stellen. Frau Engels hat ja gerade ausgeführt, dass die Stärkung der Rechte queerer und Transmenschen auch eine Arbeit für die Demokratie ist. Ja. Sie sagen aber, das ist Ihnen zu dominant im Moment, dieses
Thema. Nein, im Gegenteil. Aha, also
gut.
Ich würde ja sagen, das ist ja...
Klären Sie uns auf.
Unsere Verfassung bietet ja, ich meine, Gleichbehandlungsgesetz und die Würde des Menschen unantastbar. Das ist ja eine Grundlage, um Rechte einzufordern oder einzuklagen oder umzusetzen. Ich denke, das sollte so ein Prozess sein, der, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, es muss noch mehr CSD sein, es muss noch deutlicher werden, die Behandlung oder schlechte Behandlung wird immer stärker vorgetragen. Viele Leute können das irgendwie nicht nachvollziehen, weil das die Lebenswirklichkeit einfach nicht abbildet. Wir haben so viele Probleme mit der Ukraine und Krise und Klima und so weiter, dass ich glaube, viele haben die Botschaft verstanden, aber man hat den Eindruck, diese Themen, die sind dominieren sehr viel, ne? Als wäre das so ungefähr das Wichtigste in der ganzen Welt. Und ich habe auch die Befürchtung, auch mit dem Gendern, ich bin selber Feministin, aber ich habe die Befürchtung, je aggressiver die Forderungen vorgetragen werden, umso mehr stößt das auf Ablehnung, umso mehr werden Rechte, die jetzt schon selbstverständlich waren, wieder in Frage gestellt. Siehe Abtreibungsrecht oder was auch immer. Also ich finde, man sollte vielleicht irgendwie ausgewogen die Dinge vortragen und auch ein bisschen davon ausgehen, dass die meisten Leute tolerant sind. Also ja, dass wir da auch gar kein Problem haben und jeder will ja nach seiner Fasson leben, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber das Thema, ich hatte also ukrainische Flüchtlinge, die haben ihre Kinder quasi überhaupt nicht vor die Tür gelassen, weil die das gar nicht zuordnen konnten mit dem CSD-Tag. Das ist irgendwie kulturell manche Leute können da gar nicht das irgendwie einordnen.
Okay, also. Danke für Ihren Beitrag. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser Lebenszeit waren. Frau Engels, erleben Sie das auch häufiger als Rückmeldung, dass es doch jetzt auch mal gut sein müsste, weil es sind ja schon viele, Sie haben ja gerade auch aufgezählt und wir haben uns gerade mal angeschaut, was schon so passiert ist. Jetzt muss mal gut sein.
Natürlich erleben wir auch gerne in der Formulierung, oder was wollt ihr denn jetzt noch? Das ist aber bei jedem Fortschritt, das war auch bei der Ehe für alle, kam dieses Argument auch, ihr habt doch die eingetragene Lebenspartnerschaft, was wollt ihr denn jetzt noch? Aber ich finde, die Beobachtung stimmt ja nicht, wenn es so wäre, wie die Hörerin sagt, es mag in ihrem Umfeld so sein, dass die Menschen jetzt verstanden haben, worum es geht, dann würden wir heute nicht über zunehmende Gewalt gegen queere Menschen sprechen. Das widerspricht ja einander. Wenn es so selbstverständlich wäre im Großteil der Bevölkerung, das ist so, das ist normal, das ist nicht toleriert im Sinne von geduldet, sondern das ist akzeptiert, dann bräuchten wir hier nicht reden, dann bräuchten wir auch keinen Aktionsplan. Also so selbstverständlich, ich würde es mir ja wünschen, dass es so wäre, aber so selbstverständlich, wie es dargestellt wird, ist es eben leider nicht. Ja, und der CSD ist laut, aber ich komme selbst aus Köln. Es fragt doch niemand, ob der Rosenmontagszug jedes Jahr stattfinden muss. Der ist auch immer so laut und beschäftigt viele auch, die mit Karneval gar nichts am Kopf haben. Also von da aus glaube ich, lassen Sie uns den CSD und kommen Sie und feiern Sie mit uns.
Diese Einladung gilt möglicherweise auch an Frau Gerten Goldbeck aus Neuenkirchen. Schönen guten Tag. Hallo, waren Sie bei einem CSD schon mal dabei?
Ja, tatsächlich. Ich wohne eigentlich auch in Hamburg. Ich pendel immer und da kennt man den CSD natürlich. Und tatsächlich war ich auch mit meinem Kind als mehr oder weniger Zuschauerin dabei, als es 3 Jahre alt war. Das war sozusagen unser erster gemeinsamer CSD.
Wie geht es Ihnen mit der Erfahrung, die Vorrednerin von Ihnen hatte, die Hörerin, die sich gemeldet hat und gesagt hat, jetzt müsste doch auch mal gut sein. Es sei sehr omnipräsent, das Thema. Ist es für Sie auch omnipräsent in diesen Medien und bei uns zum Beispiel?
Also ich finde, es kann gar nicht präsenter sein und ich würde mir eher wünschen, dass gerade in der Sprache viel mehr noch gegendert wird, weil ich es einfach für notwendig halte, dass wir durch die Sprache sichtbar machen, dass alle mitgenommen werden und niemand diskriminiert wird.
Wie ist denn Ihr Umgang? Ich habe lese noch, dass Ihr Kind trans ist. Wie war denn Ihr Umgang damit, als das Kind mit dieser Entdeckung vielleicht auch oder mit dieser mit dem Wunsch danach, dass das akzeptiert wird, auch ihrerseits zu Ihnen gekommen ist?
Also für uns war das nicht weiter problematisch, weil wir relativ viele queere, in allen Richtungen seiende Menschen im Freundeskreis haben. Was für uns eine Umstellung war, war die Namensumstellung, die Pronomensumstellung und damit im Alltag umzugehen. Und es hat uns aber gezeigt, wie wichtig das ist, sprachlich wirklich gendersensibel zu sein. Und das ist immer noch eine Herausforderung natürlich im Alltag. Und
jetzt weiß ich nicht, wie alt Ihr Kind im Moment ist. Können Sie 19. das vielleicht sagen? 19. Und wie hat das weitere Umfeld darauf reagiert? Wenn Sie sagen, für uns war es jetzt erstmal kein Problem, aber ich musste mich sozusagen daran gewöhnen. Wie hat sonst zum Beispiel die Schule, die Ausbildungsstelle darauf reagiert?
Das Kind studiert schon relativ lange und war ein bisschen früher mit der Schule fertig als andere. Und dort war das eher sehr positiv, denke ich. Da ist eine sehr große queere Community mit viel Unterstützung. Und an der Uni ist es toll, weil unser Kind seine Bachelorarbeit auch zu dem Thema machen konnte. Und die Bachelorarbeit durfte ich gerade Korrektur lesen. Ich finde sie total spannend, weil es nämlich darum geht, um dieses Unsichtbarmachen durch Sprache beziehungsweise durch Nichtsprache. Und vorhin sagte die eine Dame bei Ihnen, dass es für viele Menschen so traumatisierend ist, dass sie gar keine Wörter dafür haben oder keine Sprache. Und Sie erwähnten am Anfang diese Mail von jemandem, der sagt, oh, jetzt ist mal gut mit dem Gendern und so. Ich glaube, im Gegenteil, es ist wichtig für Kinder, so früh wie möglich anzufangen, aufzuzeigen, wie vielfältig Geschlechtsidentität sein kann. Und das müssen wir auch sprachlich begleiten. Und wir müssen dem eine Sprache geben, damit die Kinder früh für sich selber wirklich ihre eigene Identität überhaupt sprachlich benennen können. Weil solange das sprachlich gar nicht stattfindet, ist es für die meisten sprachlich gar nicht denkbar, dass sie möglicherweise eben nicht Frau oder Mann sind oder sexuell oder romantisch oder wie auch immer. Also das Spektrum ist ja riesig.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich mit Ihrer Erfahrung gemeldet haben. Und das ist auch wieder ein ganz gutes Beispiel, Frau Hannig, wie das Umfeld nah dran sein kann und unterstützend sozusagen sein kann, oder?
Genau.
Ja. Welche Rolle spielen denn teilweise zum Beispiel Eltern von Menschen, denen Sie begegnen in Ihrer Opferhilfe und die Unterstützung auch des Elternhauses und die Akzeptanz?
Das spielt natürlich eine große Rolle. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass man sich ja eine selbstgewählte Gemeinschaft und auch Ersatzfamilie sozusagen suchen kann, falls eben das Elternhaus nicht unterstützend ist. Aber spielt schon eine große Rolle, ob ich mit meinem So-Sein akzeptiert bin oder nicht, und ist für das Selbstwertgefühl sehr wichtig.
Und wichtig sind auch möglicherweise solche Tage wie heute. Der heutige Tag ist ja gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Jetzt würde ich Sie in dieser Runde zum Schluss noch mal ganz gern fragen, Henny Engels, welche Botschaft sollte von diesem heutigen Tag ausgehen? Was wäre Ihr Wunsch?
Ich wiederhole mal die Botschaft gerne, von die ich eben schon mal ausgesprochen habe. Ich wünsche mir, dass der Kampf um die Rechte von queeren Menschen, aber auch von anderen sogenannten Minderheiten als Dienst an der Demokratie und dem gesellschaftlichen Zusammenleben aller gesehen wird und nicht als Sonderveranstaltung.
Herr Orlak, wie würden Sie darauf schauen? Was wäre Ihr Wunsch für diesen heutigen Tag mit Blick auf die Zukunft und die Entwicklungen, die diese Gesellschaft innerhalb der Demokratie auch nehmen wird?
Die Hörerin sprach ja von einer Lebensrealität und es ist ganz wichtig zu sagen, das ist das, was wir gerade besprechen, das ist gelebte Lebensrealität von sehr, sehr vielen Menschen und die sichtbar zu machen und eben auch Menschen, die es bisher nicht betrifft, dass die das Interesse haben, eben in diesem Dienst an der Demokratie sich mit den vielfältigen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen und dann in der Folge das Thema Gewalt, das Thema Diskriminierung nicht als Aufgabe der Community zu sehen, sondern als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Zivilgesellschaft und der Demokratie. Dass wir das gemeinsam überwinden in Solidarität, das wäre mein Wunsch, dass sich das ganze Land, ob betroffen oder nicht, gemeinsam gegen Gewalt und Diskriminierung stellt.
Zwischen Akzeptanz und Anfeindungen, queeres Leben in Deutschland. Ich danke ganz herzlich meinen Gesprächspartnern Henny Engels, Iris Hannig hier im Studio, Marcel Rohrlach. Mein Name ist Stefanie Gebert und ich sage danke fürs Zuhören. Die Lebenszeit war das im Deutschlandfunk. Schönes Wochenende. Tschüss.